Nachdem wir letzte Woche die fünf Zonen besprochen haben, sprechen wir heute mal über eine Trainingsmethode, in der man sie alle fünf auch nutzen kann. Und weil es so schön ist, vergleichen wir die gleich mit dem Polarize Training. Also Ohren auf und viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch. Deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Lotta nickt zufrieden. War der
Ja,
Interview gut?
ich würde tatsächlich sogar sagen, am besten jetzt die Stifte zücken. Wir schreiben den Test. Nein, keine Sorge. Aber es ist ja doch schon etwas tiefer gehend, diese Materie. Deshalb wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, sich das mal irgendwie ein bisschen zu visualisieren. Also, man kann natürlich auch unsere Podcast-Folgen von der letzten und vorletzten Woche gleich noch dreimal hören. Dann hat man es vielleicht auch so im Kopf und kann sich das vorstellen. Aber ja, manchmal ist gar nicht so schlecht, sich kurz aufzumalen, was da eigentlich gemeint ist, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn es um Pyramidentraining geht, da kann man ja auch immer viele schöne Pyramiden malen. Aber ich fand schon lustig, wir waren gestern noch in einem Bücherladen und Lotta hat ein altes Schulbuch gefunden von sich, also keines, aus dem sie selber gelernt hat, sondern eins, mit dem sie unterrichtet hat. Und ich glaube, da kam jetzt gleich wieder, ja, Stifte raus, wir schreiben einen Test. So, Deutsch A2.
Ja, genau, das war Deutsch als Fremdsprache. Ein tolles Grammatikbuch. Falls da mal jemand irgendwie Hilfe braucht, auch Deutsche, herzlich willkommen. Ich gebe euch einen Tipp.
Ja, es soll da ein paar Leute geben, die da auch mit der Muttersprache nicht immer so vertraut sind, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube, das Problem ist, man kann es immer praktisch, aber man weiß nicht, warum es theoretisch so ist. Das ist bei den meisten Muttersprachlern der Fall.
Man macht es halt,
So.
weil man es so gewohnt ist. Deswegen macht man ja auch diese ganzen Dialektsachen. Herzlich willkommen übrigens in unserem neuen Podcast-Format. Es geht eigentlich gar nicht um Training, sondern wir
Wir
sprechen
machen
heute
jetzt
über
hier.
Dialekte.
Nee, wir machen jetzt hier Deutsch für Dummies oder sowas.
Ja, wir machen jetzt Deutsch-Pyramidentraining, Pyramidentraining Deutsch. Übersetzen. Wie funktioniert das? Und warum sollte man das machen? Oder ist das totaler Blödsinn? Und ich bin schon gespannt,
Ja,
was da
also
rauskommt.
ich glaube, den ersten Irrtum, mit dem wir hier aufräumen müssen, ist, dass das Pyramidentraining bedeutet, dass man erst eine lange Distanz läuft, zum Beispiel in einem relativ moderaten Tempo, und dann läuft man eine etwas kürzere Distanz in einem etwas schnelleren Tempo und dann eine ganz kurze Distanz in einem noch schnelleren Tempo und dann das Ganze wieder zurück. Das gibt es auch im Schwimmen natürlich sehr, sehr gerne. Meine Coaches kennen das wahrscheinlich. Also
Ja.
Pyramidentraining gibt es in vielen Zusammenhängen, aber das meinen wir gerade heute nicht.
Interessanterweise, wenn man es bei Google mal eingibt, dann kommt ganz viel Krafttraining. Also ich kannte da das Pyramidentraining auch schon und ich trainiere da auch gerade manche Einheiten nach dem Pyramidenprinzip. Aber es gibt tatsächlich sehr wenig Suchergebnisse zum Pyramidentraining im Ausdauerbereich, sprich beim Laufen. Also es ist vielleicht weniger beim Fahrradfahren so ein Ding, aber beim Laufen ist es auf jeden Fall ein Thema und da gibt es eben auch ein paar Studien dann zum Laufen. Und ja, es heißt halt Pyramidentraining, also nicht, weil man immer eine in fünf Teile eingeteilte Trainingseinheit machen muss, sondern weil es halt fünf verschiedene Trainingsintensitäten gibt.
Ja, genau. Jetzt wollte ich wieder was Schlaues sagen, aber du hast so lange geredet. Was wollte ich denn jetzt sagen?
Tja.
kannst du mich noch zurückspulen? Es ist irgendwie,
Krafttraining,
ich habe echt so ein Déjà-vu.
Intervalltraining, Pyramidentraining im
Ah, ja, du hattest
Kraftsport.
gesagt, dass es eben, dass man dazu nicht so viel findet. Ich glaube, das Problem ist immer, wie man es sucht. Und wenn man nämlich sucht, zum Beispiel entweder Pyramidal Training auf Englisch und nicht auf Deutsch, Pyramidentraining, kommt schon was anderes raus. Oder wenn man das Ganze eben auch in Kombination mit Polarized Training so, googelt, und nicht ChatGPT fragt, dann kommt auch schon wieder was anderes raus. Und da haben wir natürlich auch eine ganze Menge gefunden. Natürlich ist der Trainingsansatz bekannt. Wir mussten das jetzt nicht deswegen googeln. Aber es ist trotzdem immer gut, das nochmal nachzuschauen, was es denn da so im Netz gibt.
Also dann habe ich vielleicht falsch gesucht. Bei mir war es schon so, dass ich, wenn ich Pyramidentraining eingebe, kommen seitenweise nur Krafttraining. So, ganz einfach. Und Pyramidentraining Ausdauer kommt auch nicht mehr. So, es ist, glaube ich, auch nicht so ein verbreitetes Prinzip. Also ich habe es jetzt auch nirgends in Trainerausbildungen oder so gelesen, dass jemand gesagt hätte, so, wir nehmen jetzt explizit das Pyramidentraining durch. Und das hat möglicherweise auch seinen Grund. Auf der anderen Seite ist es eben auch eine so klassische Aufteilung, dass die eigentlich so oft passiert, dass man es schon gar nicht mehr beim Namen nennen muss. So,
ich behaupte auch, dass es daran liegt, dass man quasi das einfach so automatisch macht und dafür gar keinen Namen hat. Aber das polarisierte Training oder dieser Ansatz, der war quasi neu und deshalb hat er auch einen Namen bekommen.
Ja,
und ich glaube, das macht den Unterschied.
Wenn es halt vor 30 Jahren bekannt wurde, hat im Internet noch niemand drüber geschrieben. So,
auch
das ist halt
ja
auch so eine Sache. Wenn heute halt was bekannt wird, dann wird halt auch mehr Content da kreiert, was man ja gut sehen kann, wenn man Lit Hit und lauter so ein Zeug googelt. Da gibt es ja Unmengen, weil es halt Trend
ist. Der heiße Scheiß ist.
Ja, weiß ich, ob der heiße Scheiß ist, ist halt Trend. Ne? Jeder sagt es, dann sagt man es auch. So einfach. Wir haben ja jetzt schon quasi den Rückgriff auf die letzte Folge gemacht und dann ist ja eigentlich auch schon klar, was die 5 Zonen sind, über die wir heute sprechen. Also das ist eben dann die Grundlagenausdauer 1, 2, der Rekom-Bereich, der Entwicklungsbereich und der Spitzenbereich. Und
jetzt hast du es aber durcheinander gebracht.
Ich weiß.
Erst Rekom, dann GA1, GA2.
Ja, ich weiß. Und dann ist es eben so, dass es genauso aufgeteilt ist wie gestern. Also die pulsniedrigeren Zonen sind in der Pyramide unten angesiedelt, bilden also das Fundament. Deswegen sind sie auch breiter, was bedeutet, dass sie mehr praktiziert werden. Und je näher wir an die Spitze der Pyramide kommen, umso intensiver wird das Training, aber umso weniger trainieren wir auch in diesem Bereich.
Korrekt. Das ist ein bisschen so wie die Nahrungspyramide. Da gibt es ja auch immer, ich weiß gar nicht, was da unten steht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich Wasser oder so.
Was du meinst, ist die Nahrungsmittelpyramide. Die Nahrungspyramide, da steht der Mensch ganz unten und alles, was klein drüber ist, wird gefressen.
Nee, das ist die Nahrungskette.
Ja, aber du meinst die Nahrungsmittelpyramide, wo unten die gesunden Sachen stehen und unten die ungesunden.
Jetzt bin ich verwirrt. Heißt das wirklich Nahrungsmittelpyramide? Ich meine Ernährungspyramide?
Ja, oder Ernährung,
vielleicht aber Ernährungspyramide.
Aber eigentlich Nahrungs gibt es nur Kette. Oder Nahrungspyramide, das ist dann unten hat einer das Maul ganz groß auf und alles andere wird wieder Pac-Man gefressen.
Gut, ich wollte nur noch mal noch mal irgendwie ein Bild dazu geben, wie man sich so eine Pyramide vorzustellen hat. Ich glaube, jetzt wissen alle, wie eine Pyramide aussieht. Und wir können uns jetzt vorstellen, unten ist Zone 1, oben ist Zone 5. Und es wird eben von unten nach oben immer dünner.
So. Wer jetzt auf sein Handy guckt und den Podcast hört, der sieht auch diese Pyramide genau vor sich. Weil ich habe das nämlich als Folgentitelbild hinterlegt, damit jetzt nicht jemand irgendwie rätseln muss, sondern da endlich auch mal eine Pyramide sieht. Weil das ist ja wie mit den Kühen. Die Leute in der Stadt, die denken ja auch immer, die Kühe wären lila. Und wer halt nicht in Ägypten lebt, der weiß auch nicht, wie eine Pyramide aussieht.
Ja, traurig, ne?
Ja, so ist das. Aber damit haben wir jetzt ja auch aufgeräumt. Jetzt weiß auch jeder, wie eine Pyramide aussieht.
Jetzt haben wir 10 Minuten gebraucht, um zu erklären.
Und eine Trainingszonenpyramide. wir liefern gerne in einer Special-Folge noch alle anderen Arten von Pyramiden nach, falls das gewünscht ist. Aber ansonsten würde ich es jetzt, glaube ich, erstmal dabei belassen, oder?
Ja, das ist ja jetzt nur eine zweidimensionale Pyramide. Jetzt müssen wir noch sagen, wie der Grundriss ist. Und,
ja, aber das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob dieses Zonenmodell auf 3 Dimensionen ausgelegt ist. Also dreidimensional wird es nur, wenn man es aktiv betreibt.
Ja, also gut, ich glaube, es sollte deutlich geworden sein, erstmal, um was für eine Pyramide es sich handelt. Und jeder darf sich das zweidimensional oder dreidimensional vorstellen, wie er möchte.
Von mir aus darf er jetzt eine puzzeln oder malen oder basteln oder mit den Steinen im Garten eine bauen. Wir reden so lange mal über die Aufteilung dieser Trainingszonen im Training. Und das ist nicht so 100% quasi markiert, wie viel Prozent man wo verbringen sollte. Also der niedrig intensive Bereich, der sollte ungefähr 60-70% des Trainings ausmachen. Da wäre quasi der Rekom-Bereich und die Grundlageneinheit, Grundlagenausdauer 1, also das quasi Zone 1 und Zone 2 wären Low Intensity, also niedrige Intensität, da verbringt man 60-70%. Und dann gibt es quasi die mittlere Intensität, in der man 15-25% des Trainings verbringt. Und das wäre dann im Endeffekt Grundlagenausdauer 2, die Zone 3. Und 0-10% verbringt man eben dann in den hochintensiven Bereichen, also im Entwicklungsbereich und im Spitzenbereich. Da sieht man schon, das kommt dann immer ganz auf den Trainer an, vielleicht auch auf den Saisonzeitpunkt und den Athleten, wo man da wie viel verbringt. Aber so ungefähr wäre die Aufteilung, und weil das gleich in der Folge auch nochmal wichtig wird, man könnte jetzt sagen, 30-40% verbringt man eben nicht im niedrig intensiven Pulsbereich im Vergleich zum Polarized Training, wo man 80% dort verbringt.
Nee, das stimmt nicht.
Also 80% ist im Grundlagenbereich beim Polarized Training und hier sind es 60-70%.
Ja, genau. Wir müssen immer klar machen, über welchen Bereich wir jetzt reden. Genau, also der niedrige Bereich, der LIT-Bereich sozusagen, Low Intensity, ist beim Polarized Training 80% und beim Pyramidentraining 60-70%, wie du gesagt hast.
Genau.
Und genau, beim Polarized Training hat man eben den HIT-Bereich, also den hochintensiven Bereich, bei maximal 20%. Und hier in diesem Pyramidentraining geht es so langsam über. Also da gibt es quasi Medium Intensity und High Intensity und es wird halt immer weniger, also es wird weniger High Intensity trainiert, aber ein bisschen mehr Medium Intensity, was ja beim Polarized Training eigentlich komplett ausgespart wird.
Mhm. Aber insgesamt ist man halt öfter im Training intensiver unterwegs. So.
Ja, genau. So. Also nicht ganz so viel Grundlage.
Ja. Ja, und jetzt haben wir natürlich im Netz auch den Vergleich gefunden, den wir hier auch behandeln wollen. Was denn jetzt besser? Ist es besser, eben in diesem Pyramidensystem zu trainieren, also in diesem Fünf-Zonen-Modell quasi, oder eben im Polarized-Training, dem praktischen Drei-Zonen-Modell zugrunde liegt, aber nur zwei Zonen eigentlich genutzt werden. So. Und da haben wir uns ein paar Studien angeguckt und die sind natürlich wieder mal sehr, sehr spannend.
Ne? Ja, genau. So wie immer kann man an diesen Studien auch sehr, sehr viel Kritik üben und sagen, ach, das sind ja wieder nur drei Männer, die das gemacht haben. Das ist ja so ein bisschen der Standard, den man kritisieren kann an solchen Studien. Wobei wir ja auch schon festgestellt haben, dass es gar nicht immer so einfach ist, erstens Leute zu finden, die bereit sind, sowas über einen längeren Zeitraum zu machen und dann zum Beispiel auch Muskelbiopsien zulassen oder sowas, ne? Oder halt irgendwelche anderen invasiven Methoden. Und dann müssen die natürlich auch das Trainingsprogramm so lange durchhalten und. Also manchmal reduziert sich auch die Anzahl der Personen im Laufe des im Laufe der Studie, sodass man am Anfang vielleicht 20 Leute hatte und am Ende sind es nur noch 15. Also es ist gar nicht so einfach, solche Studien aufzusetzen und jetzt kommen wir uns in die Quere.
Bitte?
Ich wollte nur sagen, noch hochwertiger sind ja immer die Studien, wo man viele verschiedene Studien miteinander vergleicht und eine Meta-Analyse macht. Und ja, da haben wir zwar was gefunden, aber später.
Ich wollte jetzt sagen, vor allen Dingen sind Studien teuer. Und das ist halt immer der Punkt. Es hätte sicher kein Sportwissenschaftler was dagegen, wenn jemand kommt und sagt, hier, ich habe hier einen Goldesel, du kannst jetzt eine Studie machen mit 10.000 Teilnehmern über 5 Jahre. So, da würden alle jubeln und sich freuen, aber die Mittel sind halt meistens nicht so da. So, weil man findet jetzt auch nicht 10.000 Teilnehmer, die alle irgendwie sagen, so ohne ein kleines Dankeschön mache ich das. Und 10.000 Geschenkkörbe kaufen, ist halt auch schon nicht günstig. So, deswegen, aber man sollte auch nicht jetzt irgendwie sagen, ja, die Studien und die Informationen, die da rauskommen, die sind alle nicht gut oder die kann man einfach nicht ernst nehmen, bloß weil es halt wenig Leute sind. Es ist halt schon ein Einblick, man muss es halt oder man sollte es mit Vorsicht genießen, nur weil jetzt eine Studie sagt, hier scheinbar ist das der neueste heiße Scheiß, heißt es halt nicht, dass es tatsächlich jetzt der große Durchbruch auf dem Weg zu neuen Bestzeiten ist. Es kann sein, aber es muss halt nicht. Und wir haben jetzt die erste Studie, über die wir gestolpert sind, da geht es eben um Läufer. Und das ist natürlich für uns jetzt auch immer ein Thema. Natürlich ist Laufen ein Teil vom Triathlon, aber eben nicht alles. Das war eine Studie, da ging es um Läufer und da hat man sich eben angeschaut, wie entwickelt sich die Leistung von vier verschiedenen Gruppen, von denen die erste Gruppe oder von denen eine Gruppe nach dem polarisierten Training trainiert hat, eine Gruppe nach dem Pyramidentraining und dann gab es eine Gruppe, die ist quasi vom Pyramidentraining auf das Polarized Training geswitcht und eine Gruppe, die andersrum geswitcht ist. So, und dann hat man die eben verglichen und hat sich angeschaut, ja, was passiert da? Was ist da jetzt quasi das Bessere?
Genau, und was war das Ergebnis?
Das Bessere war, Moment, ich muss einmal hier das Ergebnis suchen, das Bessere war der Switch vom Pyramidalen zum Polarized Training nach 8 Wochen war quasi die effektivste Trainingsmethode dem Setup mit diesen 4 Gruppen.
Ja, tatsächlich. Also das heißt, dass weder das Pyramiden- noch das polarisierte Training quasi den größten Erfolg gebracht haben, sondern eigentlich ein Wechsel zwischen beiden und da eben vom Pyramiden zum Polarized Training. Allerdings muss man sagen, dass der Effekt auch nur bei 0,5% lag. Also das war 0,5% besser als die anderen Methoden, wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist vielleicht auch einfach nur ein Messfehler. Oder aber auf der anderen Seite ist es trotzdem so, macht es trotzdem so einen Unterschied, dass es vielleicht zum Beispiel bei Olympischen Spielen oder so den Unterschied machen könnte. Also es ist halt immer so eine Gratwanderung, ne? Also sind jetzt diese Dinge, die dort gemessen werden, wirklich so signifikant oder die Unterschiede wirklich so groß, dass sie bei jeder Person tatsächlich so eintreten oder sind da eben auch noch individuelle Aspekte, die da mit reinspielen und so. Also man kann eben aus diesen Studien herauslesen, okay, bei denen, die getestet wurden, war der Switch von Pyramiden zu Polarized Training eben der sozusagen bessere Ansatz, aber man kann natürlich nicht sagen, dass es jetzt einen Riesenunterschied gemacht hat und dass deshalb auch bei allen Menschen so wäre.
Ja, man kann ja tatsächlich noch nicht mal sagen, also dass es quasi nur im Rahmen dieser Studie so war, also bei den Auswertungen, wobei die Auswertungsdaten aber immer so einen gewissen Fehlerbereich aufweisen und diese Veränderung eben noch im Fehlerbereich liegt. Das heißt, ob das dann wirklich bei den Athleten so war, ist fraglich. Aber wenn es so war, dann könnte das eben den Unterschied machen im Wettkampf über Sieg oder Niederlage. Also wenn man, und das ist ja das Wichtige auch, oder vielleicht jetzt für uns Hobbyathleten nicht, aber im Profisport sind das ja so Erkenntnisse, nach denen man sucht. Wo bekommt man noch 2 Sekunden raus? Oder 3 Sekunden. Und je nachdem, auf was von der Distanz man unterwegs ist, sind das eben die Sekunden, die von Platz 4 auf Platz 1 den Unterschied machen. So. Und dann sollte man das natürlich schon beachten. Ob das jetzt für uns ausschlaggebend ist, können wir vielleicht bei dieser zweiten Studie klären, die sich das mit Triathleten angeschaut hat. Es waren Athleten, die einen 73
eigentlich
Ironman
einen Ironman
73
ne? beziehungsweise eine Mitteldistanz gemacht haben, genau. Und ich habe ja vorhin schon angesprochen, es gibt eben manchmal Studien, wo nicht allzu viele Leute mitmachen und dann springen auch noch drei ab. In dem Fall waren es halt 18 quasi Hobbyathleten oder Hobby-Triathleten, die dort getestet wurden über 20 Wochen. Also es gab tatsächlich so eine Intervention, wo die spezielle Trainingspläne bekommen haben, dann einen Test gemacht haben. Dann wurden die Gruppen aufgeteilt in diejenigen, die nach polarisiertem und die anderen, die nach Pyramidentraining trainiert haben. Und dann gab es nochmal einen Performance-Test sozusagen und zum Schluss kam dann der Wettkampf. Und da konnte man dann überprüfen, ob tatsächlich die Werte, die in den Tests festgestellt wurden, sich auch im Wettkampf bestätigt haben. Und das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Setting, ne? Also nur weil du potenziell dieses Potenzial hast, besonders gut Rad zu fahren und zu laufen, heißt es ja noch nicht, dass du das dann auch umsetzen kannst in deinem Wettkampf. Und weil du vorhin schon darüber gesprochen hast, Josh, dass manchmal 2 oder 3 Sekunden den Ausschlag geben. In dem Fall gab es tatsächlich nur einen 2-sekündigen Unterschied, obwohl die Leute ja über 5 Stunden gebraucht haben für ihre Mitteldistanz. Also ist schon heftig, ne? Dass es da gar keinen krassen Vorteil von dem einen oder anderen Modell gibt, sondern letzten Endes es eigentlich random ist, ob man polarisiert oder pyramidal trainiert, weil man eben eh nur 2 Sekunden früher oder später ins Ziel kommt im Durchschnitt.
Das kann jetzt jeden freuen, egal nach welcher Trainingsphilosophie er trainiert. Egal wie man sein Training aufbaut, kann man sich jetzt erstmal freuen mit dem Ergebnis, weil wenn einen die 2 Sekunden nicht stören, kann man auch 2 Sekunden langsamer sein.
Das stimmt. Also das war zumindest in Bezug auf die Gesamtzeit. Man konnte wohl feststellen, dass die Laufdauer ein bisschen besser war. Also dass die Leute ein bisschen schneller gerannt sind nach dem Pyramidentraining als nach dem polarisierten Training. Beziehungsweise beim polarisierten Training gab es eben keine krasse Verbesserung durch diese, glaube 12 Wochen waren das, der Intervention. Das heißt, da hat das Pyramidentraining halt stärker angeschlagen. Aber auch hier muss man natürlich sagen, okay, müsste man jetzt eigentlich checken, was waren das genau für Athleten, die dort geprüft wurden? Wie lange waren die denn vorher schon im Training? Waren die schon an ihrer Leistungsspitze oder war da noch ganz viel Luft nach oben? Alles das spielt ja auch mit rein, ne? Also nur weil da steht, das sind halt 18 Hobbyathleten, können die ja auch unterschiedlich sein. Und wir wissen natürlich nicht, ob wir als Age-Grouper jetzt vergleichbar sind mit denjenigen, die dort in dieser Studie dabei waren oder daran teilgenommen haben.
Ja, aber wenn man das jetzt sich mal aus Trainersicht anschaut, die Studie mit den Läufern, da ging es um 5 Kilometer Läufer oder da wurden 5 Kilometer auch als Test gewählt. Und jetzt bei den Triathleten sind es Mitteldistanzler. Das ist natürlich eine ganz andere Strecke und auch eine ganz andere Intensität. Und es könnte sehr viel sinnvoller sein, eben polarisiert zu trainieren im hochintensiven Bereich, wenn die Sportart, die man eigentlich betreibt, auch dort stattfindet. Also wenn ich halt kurze, schnelle Sachen mache, dann ist es vielleicht sinnvoller, kurz und schnell zu trainieren, hin und wieder mal. Und wenn ich eben möglichst nicht im anaeroben Bereich unterwegs sein sollte, dann macht es vielleicht auch Sinn, das im Training eher mal zu trainieren und dann eben über ein Pyramidentraining auch eher in Zone 3, also in Grundlagenausdauer 2 unterwegs zu sein. So. Von daher mag einen das Ergebnis gar nicht so sehr überraschen. Aber und das hatten wir ja auch beim Polarize-Training schon angesprochen. Die maximale Dauer hier waren 20 Wochen. Mhm. Und Lotte hat ja auch schon ganz viele Faktoren angesprochen, die da A reinspielen und die B halt auch nicht so einfach nachzuvollziehen sind. Aber spannend wäre es hier einfach mal zu sehen, wie sich Leute entwickeln würden, die halt vielleicht ungefähr denselben Ausgangspunkt haben und vielleicht 2 Jahre Polarize trainieren und 2 Jahre nach einem Pyramidenaufbau und dann, dass man da guckt, wo sind die Leute denn nach 2 Jahren? Fände ich persönlich spannend. Also wenn sich hier mal 18 Freiwillige melden, die das 2 Jahre lang durchziehen. Aber Lotte hat es ja auch schon erwähnt und das ist eben bei Sportstudien auch so eine Sache. Bei anderen Studien ist es vielleicht nicht so ein Problem, aber im Sport ist halt so, wenn man verletzt ist, dann ist man halt aus der Studie raus. Ganz egal, ob man möchte oder nicht. Wenn man halt nicht mehr trainieren kann, dann bringt man auch keine Werte mit. So ganz einfach. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Man braucht dann Leute, die 2 Jahre verlässlich dabei bleiben würden und die auch nicht verletzt sind. Beziehungsweise wäre es ja vielleicht schon auch eine Information wert. Und das hatten wir ja beim polarisierten Training auch schon angesprochen, ob da vielleicht Verletzungsraten unterschiedlich sind.
Ja, also insgesamt sind solche Langzeitstudien natürlich sehr viel aufwendiger, sehr viel teurer, haben wir auch schon angesprochen, wären wahrscheinlich sehr viel ergiebiger, aber möglicherweise gibt es gar nicht so viel Interessenten daran, dass das halt so einen krassen Mehrwert bietet. Also ich glaube, im Bereich Ernährung oder so, wo es dann auch darum geht, bestimmte Krankheiten vielleicht zu verhindern oder irgendwelche Faktoren rauszufinden, die diese Krankheiten beeinflussen, da fließt wahrscheinlich sehr viel mehr Geld und deshalb ist da auch sehr viel mehr Bereitschaft, da auch sowas langfristig anzulegen, als jetzt bei uns im Sport, was ja doch schon so ein bisschen ein Liebhaberding ist, halt eine Mitteldistanz zu machen.
Ja.
Klar, es gibt schon auch einige olympische Athleten und für die ist das natürlich auch immer alles wichtig. Ja, aber letzten Endes scheitert das ja dann wahrscheinlich meistens am Geld oder eben an den Teilnehmern.
Es gibt Studien, wo man echt richtig viel Geld verdienen kann. Ich warte mal, ich habe mal eine Studie gemacht, wo es richtig, richtig gut Asche gab. Ich bin da in einem Verteiler drin. Also nach 10 Jahren kriege ich immer noch Mails, wenn die jemanden suchen. Und das sind, also da kann man richtig viel Geld verdienen. Aber das sind teilweise Studien irgendwie über 3 bis 5 Tage stationär, wo du halt komplett überwacht wirst, weil du irgendein Medikament bekommst oder sowas. Aber da kannst du in einer Woche irgendwie 2.500 Euro verdienen. So.
Ja, aber da ist halt dann auch ein Risiko dabei, ne?
Du ich will nicht wissen, was du da alles unterschreibst.
Wie das Medikament dann eben auch wirkt auf dich.
Aber nur andersrum, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, da geht es eben um Medikamente und um Pharmakonzerne, wo du ja so ein bisschen absehen kannst, wenn die so viel Geld in so eine Studie stecken, wie viel Gewinn muss da winken, dass die diese Investition machen. Wohingegen, ich habe 2, 3 Studien, glaube ich, mitgemacht an der Uni Freiburg, an der Sporthochschule. Da war die Bezahlung eben eine kostenlose Leistungsdiagnostik. So, da weiß man dann schon, da wird jetzt wahrscheinlich kein Wissen zutage gefördert, das du für Millionen verkaufen kannst. So, und das ist natürlich ganz klar der Unterschied. Wenn man jetzt wenigstens danach einen guten Laufschuh hätte, den man teuer verkaufen könnte, aber das ist halt meistens auch nicht der Fall. So. Und dann kann man froh sein, wenn es überhaupt so Anhaltspunkte gibt und so Studien, eben auch wenn es nur so kleine Gruppen sind oder so, weil das natürlich als Trainer auch nochmal so eine Sache ist, oder weil es ganz grundsätzlich auch so ist, du kannst dir zwar angucken, was es da an Studien gibt und an Ergebnissen, aber das heißt halt noch lange nicht, dass selbst wenn es ein erwiesener Effekt ist, dass dein Athlet auch alle anderen Faktoren außenrum erfüllt, um dann dieses Ergebnis auch quasi zu reproduzieren zu können.
Mhm. Ja, meistens wohnen wir Menschen ja nicht irgendwo im Labor, sondern haben den Alltag um uns rum. Ja, also ich meine, wir sind jetzt halt nicht so die Kaninchen oder die Laborratten, die man total isolieren kann von allen äußeren Faktoren. Und die spielen ja häufig sogar noch eine viel größere Rolle als der Trainingsansatz, den wir tatsächlich verfolgen. Klingt jetzt irgendwie traurig, wenn man, also gerade aus Coaching-Sicht, ist es natürlich schade, weil wir als Trainer wollen natürlich das Bestmögliche für unsere Coaches erreichen.
Wir wollen eigentlich die Laborratte.
Ja, wir möchten, dass die natürlich so gut wie möglich auf die Trainingsreize anspringt. Aber wenn die Laborratte halt krank wird oder sich ein Bein bricht, ne?
Oder Überstunden machen muss, ganz unpraktisch.
Ja, genau. Nein, also wir wollen natürlich keine Laborratten, aber das soll eben klar machen, dass die Ergebnisse aus Studien nicht eins zu eins auf den Alltag eines Age-Groupers unbedingt übertragbar sind.
Ja.
So. Und dass da eben viele andere Dinge eine Rolle mitspielen. Und das hatten wir ja auch bei dem Polarized Training schon, dass möglicherweise ja auch gerade der die Verletzungsanfälligkeit ein Grund sein könnte, das eine oder das andere Training eher zu wählen. Mhm. Weil beim Polarized Training sind eben 80% im niedrigintensiven Bereich und beim Pyramidentraining nur 60%. Das heißt, man hat schon 20% mehr Chance, vielleicht sich irgendwas zu tun, sich an irgendeiner Stelle zu verletzen oder vielleicht auch einfach ins Übertraining zu geraten und dadurch dann ja, entweder ein Plateau zu erreichen oder aber anderweitig, ja, vielleicht auszufallen wegen Krankheit oder so. Also das sind halt immer solche Risiken, die total individuell sind. Manche Leute können super gut und super viel Umfang auch wegstecken, aber nicht so viel Intensität. Ja. Und andere Leute schaffen nicht so viele Umfänge, aber können ordentlich ballern und bolzen. Und das schlägt bei denen an. Also ja. Dementsprechend können wir jetzt auch nicht einfach sagen, du hast so eine Nase und deshalb geben wir dir dieses Training. Oder aber ganz prinzipiell solltest du auf jeden Fall immer Polarized trainieren, sondern wir haben festgestellt, dass es manchmal sogar auch sinnvoller ist, im Laufe der Saison das Training ein bisschen zu verändern, sowieso immer wieder neue Reize zu geben und in Richtung Wettkampf natürlich wettkampfähnlicher zu trainieren. Mhm. Und das beinhaltet ja dann auch vielleicht einen Switch von Polarized zu Pyramidentraining.
Mhm. Ich hab da auch noch einen Punkt. Und damit kann ich auch einen Kreis schließen hier in der Folge. Aber ich wollte einmal ganz kurz und völlig unabgesprochen darauf hinweisen, dass wir in nächster Zeit unser Racing-Team umbauen. Wir werden da mehr Community bringen, mehr Inhalte, mehr Trainingstipps, mehr Hilfe und ja, einen Haufen Spaß für alle, die dabei sind. Deswegen einfach mal auf die Webseite gucken, Racing Team ME, oder einfach unten in der Podcast-Beschreibung auf den Link klicken. Da gibt's eine Möglichkeit, sich einzutragen für News, was das Racing Team angeht. Einmal da kurz die E-Mail-Adresse dalassen. Dann gibt's Mails für alle Infos, zu allen Infos, was neu ist, was da geben wird, was da gibt, wann es losgeht. Einfach eintragen und auf dem neuesten Stand bleiben. Dabei dann auch gerne diesen Podcast weiterschicken an die Freunde. Erzählen, dass es uns gibt, hilft uns sehr und verbreitet auch Wissen. Und ich möchte ja nicht jetzt unterschlagen, die Sache ist auch die, Lotta hat es gerade gesagt, der Switch macht für Athleten innerhalb der Saison vielleicht schon Sinn. Aber ganz grundsätzlich, und da sind wir wieder dann beim Krafttraining, wo ja Pyramidentraining sehr viel häufiger genutzt wird, da sagt man, man sollte zum Beispiel die Übungsabfolge, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, wie auch immer ich mein Krafttraining splitte, wenn ich jetzt die Brustmuskulatur trainiere, dann soll ich alle 6 bis 8 Wochen mal die Übungen wechseln, um neue Reize zu setzen. So, und das ist nicht so ganz das, was Lotta jetzt gemeint hat, weil es nicht wettkampforientiert ist, aber es macht oder es kann natürlich Sinn machen, gerade wenn man wirklich immer besser werden will im Triathlon, dass man vielleicht in einem Jahr im Winter polarized anfängt, zum Pyramidentraining übergeht, zum Wettkampf hin und im nächsten Jahr vielleicht gleich mit dem Pyramidentraining startet. Man könnte beim Pyramidentraining bleiben, man macht einen Block Polarized Training, 3 Monate, 2 Monate, je nachdem, switcht dann wieder zurück, um wieder auf die Wettkampfintensität zurückzukommen und hat dann einen ganz anderen Reiz gesetzt in dem Jahr. Das schüttelt den Körper ein bisschen durch, das fordert ihn neu raus und damit kann man vielleicht nochmal eine Leiter erklimmen, nochmal ein paar Plateau höher kommen und nochmal ein bisschen Leistung vielleicht produzieren.
Ja, sowieso ist das auch immer wichtig und ausschlaggebend, was du vorhin auch schon erwähnt hast, Josh, dass man natürlich gucken muss, was ist denn überhaupt die Wettkampfdistanz und die Anforderungen des Wettkampfes.
Selbstverständlich auch.
Ne? Ja, also klar, bei einer Sprintdistanz oder bei irgendwas richtig kurzem, hochintensivem, ist es vielleicht nicht so sinnvoll, pyramidal zu trainieren, Richtung Wettkampf, sondern lieber den anaeroben Bereich nochmal richtig gut auszubauen. Aber ja, wie gesagt, bei Ironman-Athleten ist das dann schon wiederum nicht mehr so sinnvoll.
Ja, und wenn also, man da mehr wissen möchte, dann kann man auch einfach zu uns ins Coaching kommen. Dann können wir das alles gemeinsam erarbeiten, erleben und umsetzen. So,
erleben vor allem,
ja. Erleben, ja. Da kann man so eine richtig intensive Einheit auch nochmal ganz intensiv erleben, wenn man möchte. Ja, aber also was ich interessant finde, ist, dass es scheinbar nicht so wichtig ist, nach welchem Prinzip man da trainiert. Was die Verletzungsgefahr angeht, würde ich als Coach immer dazu tendieren, weniger intensive Sachen zu machen. Aber das ist natürlich auch immer ganz persönlich abhängig vom Ziel des Athleten und vielleicht auch von der Konstitution. Aber ja, ich fand es interessant zu sehen, dass es da erstmal keinen so großen Unterschied macht.
Ja, ich fand das super interessant, dass du jetzt den Kreis geschlossen hast, nachdem wir so viel Pyramiden gemalt haben. Nächstes Mal werden wir vielleicht noch ein paar Quadrate und Rechtecke dazu holen.
Ja.
Wer weiß, guck mal, was uns da noch einfällt.
Guck mal, was da nächste Woche noch so kommt. Aber ich glaube, für heute sind wir durch, oder?
Ja, also man kann natürlich das Ganze immer noch ewig weit ausführen, aber ich glaube, wir haben jetzt gesagt, was wir sagen wollten.
Ja, und ich glaube, alle haben jetzt auch die Message bekommen, die wichtig für ihr Training ist. Deswegen entlassen wir dich in die nächste Trainingswoche. Viel Spaß dabei, genießt das Training und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
Genau, genießt auch die Sonne, wenn falls vorhanden.
Ja, und die warmen Temperaturen. Also raus mit euch an die frische Luft. Bis nächstes Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao.